Deutschlandfunk Doku-Serien.
Der 2. August 2018 ist ein Donnerstag. Es ist einer der heißesten Tage des Jahres. Mittags steigt das Thermometer über 34 Grad. Seit einigen Stunden geht die 3. Dienstgruppe im 1. Frankfurter Polizeirevier ihren Aufgaben nach. Ein Tag wie jeder andere, sagt ein Polizeibeamter später im Gerichtsprozess. Ein ruhiger Nachmittag. Nichts Besonderes. An diesem Nachmittag setzt sich um kurz nach 14 Uhr jemand an einen Computer im Wachraum. Die Person öffnet eines der polizeilichen Auskunftssysteme und tippt in das Suchfeld einen Namen ein. Seda Bajayildiz. Seda Bajayildiz ist Rechtsanwältin. Sie hat die Familie von Enver Şimşek, dem ersten Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU, vor Gericht vertreten. Die Urteilsverkündung, lebenslange Haft für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, ist 2 Wochen her. Von 14.09 Uhr bis 14.15 Uhr fragt die Person am Dienstcomputer in 3 unterschiedlichen Polizeidatenbanken sämtliche Daten der Rechtsanwältin ab. Ihr Geburtsdatum, ihre Privatadresse, die Adresse ihrer Anwaltskanzlei, den Namen ihrer Tochter, das Geburtsdatum ihrer Tochter, die Namen und Geburtsdaten ihrer Eltern und ihres Ehemanns. Gibt es Verstöße im Straßenverkehr? Laufende Ermittlungsverfahren? Ist sie Beschuldigte oder Antragstellerin in einem Strafverfahren? Kein dienstlicher Vorgang rechtfertigt eine so umfassende Abfrage. Um 15.41 Uhr, knapp 1,5 Stunden später, geht in der Kanzlei der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bajayildiz ein Drohschreiben ein, unterzeichnet mit den Worten NSU 2.0. Das digital versendete Fax enthält nicht nur rassistische Beleidigungen, sondern ihre öffentlich nicht einsehbaren Daten und eine Morddrohung gegen ihre 22 Monate alte Tochter. Es ist das erste von hunderten Drohschreiben des sogenannten NSU 2.0.
Es war dann so eine totale Unsicherheit, weil ich gedacht habe, sind das jetzt nur Worte? Oder kommt da jetzt einer um die Ecke und meint da ein Exempel zu statuieren?
Am selben Abend findet im Hof der Frankfurter Staatsanwaltschaft ein Sommerfest statt. Auch die Polizei vom 1. Revier ist eingeladen. Immerhin liegt es direkt auf der anderen Straßenseite. PolizistInnen und StaatsanwältInnen kennen sich aus dem täglichen Arbeitsleben. Den ganzen Abend feiern sie gemeinsam. Einen Tag später leitet die Staatsanwaltschaft gegen genau diese KollegInnen Ermittlungen ein. In den nächsten Monaten werden weitere Drohschreiben verschickt. Immer mehr Betroffene melden sich zu Wort. Weitere illegale Datenabfragen an Polizeicomputern im gesamten Bundesgebiet werden bekannt. Und parallel dazu fliegt im 1. Frankfurter Revier eine Chatgruppe auf, in der PolizistInnen über Jahre rassistische und rechtsextreme Memes geteilt haben. Im Mai 2021 wird schließlich ein Tatverdächtiger festgenommen. Knapp ein Jahr später beginnt am Frankfurter Landgericht der Prozess. Auf der Anklagebank sitzt aber kein Polizist, sondern der Berliner IT-Techniker Alexander M. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 4. Hunde, die bellen. 2022 sitze ich seit über einem Jahr als Beobachterin im Gerichtssaal 165c in Frankfurt am Main. Seit über einem Jahr recherchiere ich zu rechtsextremen Gewalttaten, historischen Verbindungslinien, zu den Angeklagten, den Betroffenen. Ich tausche mich oft mit Gerd Wiese, dem ehemaligen Staatsanwalt der Auschwitz-Prozesse, aus, spreche mit meinen Kolleginnen über das Erlebte und interviewe ExpertInnen, um das Geschehene besser einordnen zu können. Während ich den Prozess um Walter Lübcke und Ahmed I. noch mit einer gewissen Distanz verfolgt habe, ist mir im Verfahren um den Soldaten Franco A. bewusst geworden, wie gewaltvoll Sprache sein kann. Wie schmal der Grat zwischen Worten und Taten oft ist. Außerdem habe ich erfahren, wie schnell man von einer weitgehend unbeteiligten Beobachterin zur Beobachteten werden kann. Der Prozess um die Drohschreiben des NSU 2.0 hat für mich eine ganz andere Qualität. Über 25 Betroffene. Viele haben einen Migrationshintergrund. Viele stehen in der Öffentlichkeit und setzen sich für Geflüchtete und Menschenrechte ein. PolitikerInnen, JournalistInnen, AnwältInnen, KünstlerInnen. Und viele von ihnen sind Frauen. Ich spreche mit der Soziologin Veronika Kracher, die zur Verbindung von Antifeminismus und Rechtsextremismus forscht. Sie erzählt mir von der sogenannten Red Pill-Theorie.
Der Begriff der Red Pill spielt ja auf den Film Matrix an, wo der Protagonist eben diese rote und diese blaue Pille bekommt. Schluckt er die blaue, bleibt er weiter so ein Schlafschaf. Schluckt er die rote, erkennt er die Welt, wie sie wirklich ist. Und davon ausgehend sehen sich auch Red Piller als quasi Erleuchtete, die erkannt haben, dass wir eben nicht in einem patriarchal strukturierten White Supremacist Kapitalismus leben, sondern eben in einer Welt, die von Kulturmarxismus und Feminismus beherrscht wird und in der Männer unterdrückt werden. Und daraus ziehen sie die Schlussfolgerung, sich gegen diese Ungerechtigkeit wehren zu müssen.
Auf diese Verschwörungstheorie spielt auch der Verfasser der Drohschreiben immer wieder an. Er bezeichnet sich als Incel, als Involuntary Celibate, dem feministische Frauen den Sex verweigern würden, was im Umkehrschluss Gewalt gegen diese Frauen rechtfertigen würde. Neben den Drohschreiben an Einzelpersonen gingen Bombendrohungen an Schulen, an Zeitungsredaktionen, an Gerichte. Auch das Frankfurter Oberlandesgericht erhielt ein Schreiben vom NSU 2.0 zum Prozessauftakt des Lübcke-Ahmed-I-Prozesses im Juni 2020. Zum Prozessbeginn im Februar 2022 tritt die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft vor die Presse. Auch sie hat Todesdrohungen des NSU 2.0 erhalten.
Es geht um einen 54-jährigen Mann aus Berlin. Die Anklage wirft dem Angeklagten insgesamt allein 67 Fälle von Beleidigung vor. Es geht aber auch noch um weitere Delikte, nämlich Bedrohungen, Volksverhetzung, Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, des Weiteren öffentlicher Aufruf zu Straftaten, dann auch noch Besitz von kinderpornografischem Material, Verstoß gegen das Waffengesetz und auch tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Wir gehen nicht davon aus, dass Polizeibeamte hier irgendwie mit dem Angeklagten zusammengearbeitet haben, sondern wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen Alleintäter handelt.
Dieses Mal wird vor dem Frankfurter Landgericht, nicht vor dem Oberlandesgericht, verhandelt. Beleidigung und Bedrohung werden anders gewichtet als Mord oder die Vorbereitung eines Terroranschlags. Deshalb wird die Anklage von der Frankfurter Staatsanwaltschaft und nicht von der Bundesanwaltschaft vertreten. Der Staatsanwalt Sinan Akdoğan beginnt mit der Verlesung der inzwischen 116 Drohschreiben. 3 Stunden braucht er dafür. SS-Parolen, Beleidigungen, Vergewaltigungsfantasien, Mordaufrufe. Irgendwann kann ich nicht mehr mitschreiben. Ich wusste, dass die Drohbriefe brutal sind, aber welche Zerstörungskraft Worte besitzen, habe ich erst im Gericht gespürt. Als ich am Nachmittag nach Hause komme, merke ich, dass ich am ganzen Körper zittere. Die abstoßenden Formulierungen gehen mir buchstäblich unter die Haut. Der Angeklagte, so die Staatsanwaltschaft, sei in der Vergangenheit schon öfter wegen Bedrohungen und rassistischen Beleidigungen aufgefallen. Auf seinem Computer fand man Entwürfe weiterer Drohschreiben und eine Sammlung privater Daten von Betroffenen. Die Ausgangslage scheint also eindeutig. Auch wenn er bis zum Ende des Prozesses abstreitet, die Drohschreiben verfasst zu haben und auf Frankfurter Polizisten als mutmaßliche Täter verweist. Als erste Zeugin ist Seda Bajahildis geladen. Sie kennt den Gerichtssaal 165c gut. Schon oft ist sie hier als Strafverteidigerin aufgetreten. Aber nie als Zeugin, nie als Betroffene.
Also für mich war das irgendwie, ich habe jetzt jeden Zeugen verstanden, der vor Gericht so private Dinge von sich preisgeben muss, einer Öffentlichkeit. Es ist ja für die Strafzumessung auch wichtig, dass das Gericht sieht, was das mit einem macht. So. Möchte ich jetzt wirklich, dass die ganze Welt weiß, irgendwie 50 Personen in diesem Raum mit Zuschauern und Medienöffentlichkeit, was das mit mir und meiner Familie gemacht hat? Also will ich das jetzt mit jedem teilen? Nee, will ich nicht.
Sie lässt sich nichts anmerken. Auch nicht, als die Richterin jedes der 23 an sie gerichteten Drohschreiben noch einmal vorliest. Vorlesen muss. Dem Urteil darf nämlich nur zugrunde gelegt werden, was mündlich in der Verhandlung vorgetragen wurde. So soll sichergestellt werden, dass alle Verfahrensbeteiligten auf demselben Informationsstand sind. Deshalb müssen auch alle Beweisstücke mündlich in den Prozess eingeführt werden. Anschließend berichtet Baja Yildiz mit fester Stimme von den Drohschreiben, den geleakten Daten, den rassistischen Phrasen, den geschilderten Mordfantasien gegen sie, ihren Ehemann, ihre Eltern, ihre damals 22 Monate alte Tochter. Sie erzählt, dass sie umgezogen ist, dass sie ihre neue Adresse durch die Polizei für Abfragen hat sperren lassen, dass diese gesperrte Adresse erneut im Internet verbreitet wurde, zusammen mit dem Aufruf, sie zu erschießen. Ihre Stimme hat einen sachlichen Ton, aber immer wieder muss sie Pausen machen. Und in diesen Pausen höre ich, wie schwer es ihr fällt, ruhig zu bleiben. Am Ende ihrer Aussage wendet sich Seda Baja Yildiz in Richtung der Staatsanwaltschaft. Sie sei froh, dass ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Es sei ihr wichtig, keinen Generalverdacht gegenüber der Polizei auszusprechen. Im Gegenteil. Um ihre Familie zu schützen, sei sie auf die Hilfe der Polizei angewiesen. Aber eine Sache müsse sie wissen. In welchem Zusammenhang stehen die Drohschreiben mit den im ersten Polizeirevier abgefragten Daten? Hat der Angeklagte möglicherweise Helfer gehabt in der Polizei? Die Staatsanwaltschaft erwidert, man gehe davon aus, dass Alexander M. in den Polizeirevieren angerufen und sich als Polizist ausgegeben habe. Die Beamten hätten dann gutgläubig die Daten rausgegeben, ohne böse Hintergedanken. Diese Theorie ist erstmal nicht so abwegig. Immerhin hatte sich der Angeklagte bereits in der Vergangenheit als Polizist ausgegeben. Doch die Anwältin fragt nach, wie stehe es dann mit der Veröffentlichung ihrer zweiten Adresse? Nach dem Umzug habe sie die doch direkt sperren lassen, auch für die Auskunftssysteme der Polizei. Nur die Führungsebenen von LKA und Staatsschutz hätten darauf Zugriff gehabt. Und die Polizeiwache, die für den Schutz ihres Wohnhauses zuständig ist. Die Frage bleibt unbeantwortet im Raum stehen. Als ich Seda Baja Yildiz nach einem Interview frage, zögert sie. Denn jede öffentliche Äußerung kann neue Drohungen nach sich ziehen. Und ich muss an den ersten Tag im NSU 2.0-Prozess denken. Ich sitze auf der Pressetribüne, unterhalte mich mit einer Journalistin, die ganz nebensächlich zu mir sagt, du kennst es ja wahrscheinlich auch. Es ist Montag, du öffnest dein Postfach und musst erstmal die ersten 50 Mails aussortieren. Beleidigung, Bedrohung, Mordandrohung. Und ich denke, nein, das kenne ich in dieser Form zum Glück nicht.
Früher kamen diese Briefe, aber ich habe wirklich mich nie damit beschäftigt. Also ich hatte immer so eine professionelle Distanz. Es hat mich auch, wenn ich rauf und runter beleidigt wurde oder bedroht wurde, hat mich das auch wirklich nie tangiert, weil man gewöhnt sich irgendwie dran und ich habe das dann immer zur Kenntnis genommen und gelöscht und dann habe ich darüber gar nicht mehr nachgedacht.
Nach etwas Bedenkzeit will ich Seda Baja Yildiz dann doch zum Interview ein.
Eine andere Dimension hat es halt, wenn irgendwie dann Faxe oder Briefe kommen, die irgendwie persönliche Daten haben. Man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber seiner Familie. Und daran muss ich halt immer denken, dass die Gefahr eine andere Dimension erreicht, wenn private Daten irgendwie in der Öffentlichkeit sind oder verbreitet wurden, wo man einfach nicht weiß, wo sind sie gelandet, sind sie noch abrufbar. Und schreibt diese Person jetzt nur oder fühlt sie sich verpflichtet zu handeln?
Es gibt diesen einen Spruch: Hunde, die bellen, beißen nicht. Im Prozess erlebe ich, wie sich die Betroffenen der NSU 2.0 Drohschreiben immer wieder an diesem Spruch abarbeiten. Denn aufgrund dieser Annahme, auch in Ermittlungsbehörden, wurden Hassnachrichten und Drohungen häufig nicht ernst genug genommen. Besonders wenn sie sich gegen Mitglieder der migrantischen Community richteten. Im März ist der deutsch-türkische Publizist Deniz Yücel als Zeuge geladen. Auch er ist mehrfach mit dem Tod bedroht und als Volksverräter bezeichnet worden. Vor Gericht sitzt er im Zeugenstand, die ausgedruckten Mails vor ihm auf dem Tisch. Ich schreibe seine Aussage mit.
Hunde, die bellen, beißen nicht. Soweit ich weiß, hat der Mörder von Lübcke keine Drohmails geschrieben, aber Lübcke hat Drohmails erhalten. Immer da, wo gebellt wird, können auch andere beißen.
Mit dem Video von Walter Lübcke auf der Bürgerversammlung von Lohfelden hatte der Neonazi Markus H. den Hass auf Walter Lübcke angestachelt. Jahrelang erhielt Lübcke daraufhin Drohschreiben, bevor er schließlich von Stefan E. 2019 ermordet wurde. Und auch der Finanzminister Matthias Erzberger in der Weimarer Republik, der von Mitgliedern der rechtsextremen Organisation Konsul ermordet wurde, hatte zuvor Hassnachrichten erhalten und Briefumschläge mit Patronenhülsen. Eine rechtskonservative Hetzschrift in tausendfacher Auflage hatte »Fort mit Erzberger« getitelt. Zu seiner Tochter soll er daraufhin gesagt haben, »Die Kugel, die mich treffen soll, ist schon gegossen.« Während ich über die Parallelen nachdenke, fällt mir der Historiker Martin Sabro ein, der mich im Gespräch gewarnt hatte, zu leichtfertig historische Vergleiche zu ziehen. Man müsse beachten, dass heutige Täter auch versuchen könnten, sich selbst und ihre Taten zu überhöhen, indem sie sich in die Traditionslinie vorangegangener Taten stellen würden. Botschaftstaten zur Selbstbestätigung also. Immer wieder tauchen in den Drohschreiben des NSU 2.0 vermeintliche Querverbindungen zu anderen rechtsextremen Fällen auf. Der Verfasser behauptet, Walter Lübcke ermordet zu haben oder die Mitglieder des NSU zu kennen. Er schreibt, die Brandanschlagsserie in Berlin-Neukölln durchgeführt zu haben und spricht von Chatgruppen und Kommandostrukturen. Die Drohschreiben sind dabei in einer Mischung aus Vulgärsprache und Beamtendeutsch verfasst, gemischt mit rassistischen Ausdrücken, Zitaten aus der Popkultur, aus der Neonazi-Szene und Schlachtrufen der SS. Und auch wenn viele der Behauptungen nicht stimmen können, verstärken sie die Drohwirkung auf die Betroffenen. Denn ihre unterschwellige Botschaft lautet, das, was anderen schon passiert ist, kann auch dir jeden Tag passieren. Mitte März betritt ein junger Mann, Anfang 20, den Gerichtssaal. Dunkle Haare. Seine Stimme kommt mir vage bekannt vor. Es ist einer der SchülerInnen, die bei der Urteilsverkündung im Lübcke-Ahmed-I-Prozess mit einem Banner vor dem Oberlandesgericht standen. Im Interview mit dem HR hatte er damals seine Solidarität mit der Lübcke-Familie betont.
Wir wollen zeigen, dass Sie hier heute nicht alleine sind, dass wir alle hinter Ihnen stehen, Corona-bedingt natürlich in kleiner Delegation, aber dass die ganze Region hinter der Familie und hinter dem Ganzen steht.
Jetzt sitzt er als Zeuge im selben Gerichtssaal, in dem ein Jahr zuvor der Mörder Lübkes verurteilt wurde. Er berichtet, dass einen Tag nach der Urteilsverkündung ein Drohschreiben an seiner Schule, der Walter-Lübcke-Schule, eingegangen sei. Eine Bombendrohung. Auch er sei darin namentlich erwähnt worden. Man solle ihm einen Eishockeyschläger durchs Gesicht ziehen. Wochenlang habe er nicht schlafen können, sich von Freundinnen, Hobbys und einem laufenden Kommunalwahlkampf zurückgezogen. Mittlerweile sei er von zu Hause ausgezogen. Aber seine Mutter habe immer noch Angst um ihn. Von Angst berichtet vor Gericht auch die Talkshow-Moderatorin Anja Reschke, die Mails mit Morddrohungen gegen ihre Kinder erhalten hat. Von Angst und Wut erzählt die Kabarettistin Idil Beider. Am 15. März 2019 hat sie eine Droh-SMS empfangen. Wie heute in Christchurch knallen wir dich ab. Nur wenige Stunden zuvor hatte ein rechtsextremer Attentäter 50 MuslimInnen im neuseeländischen Christchurch ermordet. Und die heutige Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, erzählt mir im Interview von ihrer Vermutung, dass der Drohbriefschreiber ihre öffentlichen Auftritte verfolgt haben muss.
5.2.2020 ist im Thüringer Landtag Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsident gewählt worden. Daraufhin war ich einen Tag später, glaube ich, auch bei Maybrit Illner, um über diese Wahl und über diesen Tabubruch zu reden. Etwa eine Woche später kam das erste Drohschreiben. Und dann 4 Tage nach dem Drohschreiben war Hanau. Und dann war ich eben zu Hanau in der Sendung. Und danach kam dann eben auch wieder ein Drohschreiben.
Vor Gericht äußern viele der ZeugInnen Zweifel, ob mit dem Angeklagten Alexander M. wirklich alle Tatbeteiligten erwischt worden sind. Und sie appellieren an das Gericht, der Rolle der Polizei weiter nachzugehen. Viele von ihnen berichten von massiven psychologischen Folgen der Drohschreiben.
Sie müssen sich vorstellen, sie sitzen in ihrem Zimmer und es ist ein Riss in der Decke. Wenn sie nach vorne schauen, sehen sie ihn nicht. Aber wenn sie hochschauen, wird er immer größer. Man fragt sich, nervt er nur oder bricht die Decke über mir zusammen?
Dieses Bild bleibt mir lange im Kopf. Es beschreibt ein Gefühl, das auch ich in Ansätzen nachvollziehen kann. Denn je länger ich zu der rechten Drohserie recherchiere, desto größer wird meine eigene Verunsicherung. Irgendwann sehe ich überall Neonazis. Im Mai 2022 stellt Nebenklageanwältin Antonia von der Behrens, die Seda Bajayildiz vor Gericht vertritt, einen überraschenden Antrag. Der Angeklagte Alexander M. sei von dem Vorwurf freizusprechen, das erste Drohfax am 2. August 2018 verschickt zu haben. Vielmehr habe man Indizien, die auf einen Polizisten im ersten Polizeirevier hindeuten würden, der die privaten Daten der Rechtsanwältin Bajayildiz abgefragt haben soll. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft protestiert. Auch die Vorsitzende Richterin ist skeptisch, lässt aber die Ladung neuer ZeugInnen zu. Und so sitzen schließlich auch PolizistInnen der dritten Dienstgruppe aus dem ersten Revier vor Gericht. Keine der BeamtInnen kann sich an die Datenabfrage erinnern. Manche berufen sich auf eine fehlende Aussagegenehmigung von höherer Stelle. Ein Beamter des hessischen LKA trägt schließlich vor, was ermittelt werden konnte. Eine Beamtin des ersten Reviers war am 2. August 2018 auf dem Dienstcomputer eingeloggt, auf dem die Datenabfrage erfolgte. Auf ihrem Handy wurde die rechte Chatgruppe Idiotentreff gefunden. Ein Chat, in dem sich besonders ein Absender von rassistischen Memes hervorgetan habe, der Polizist S. Die ErmittlerInnen finden im Google-Suchverlauf von S außerdem die Worte Yildiz in Frankfurt und Rechtsanwältin NSU. Außerdem taucht ein Foto auf dem der Polizist als junger Mann den Hitlergruß zeigen soll. In einer WhatsApp-Nachricht an S steht ein Zitat aus dem Film Full Metal Jacket. Ich reiße dir den Kopf ab und scheiße dir in den Hals. In vielen der 116 Drohschreiben taucht genau dieses Zitat immer wieder auf. Außerdem soll das erste Drohfax von einem mobilen Gerät versendet worden sein, vermutlich einem Tablet. Der Angeklagte Alexander M. soll kein Tablet besessen haben, wohl aber der Polizist S. Ein Tablet, das er noch dazu wenige Tage nach dem ersten Drohschreiben auf Werkseinstellung zurückgesetzt und verkauft haben soll. Das alles seien jedoch lediglich Indizien, keine Beweise, die zweifelsfrei die Schuld des Polizisten belegen würden, so der Beamte des LKA. Eine Telefonüberwachung hat laut den ErmittlerInnen des LKA nichts weiter ergeben, ebenso wenig eine Hausdurchsuchung. Seit Bekanntwerden der rechten Chatgruppe ist S. vom Dienst suspendiert. Zwar wird der Polizist als Zeuge geladen, mit Verweis auf ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren in anderer Sache schweigt er aber. Am 17. November 2022 wird schließlich Alexander M. verurteilt.
Heute hatte das Landgericht Frankfurt am Main einen 54-jährigen Berliner verurteilt, unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung. Er erhielt eine Haftstrafe von 5 Jahren und 10 Monaten.
9 Monate dauerte der Prozess. Zahlreiche Zeugen und Experten wurden gehört. Alexander M. nutzte persönliche Daten der Opfer und die von ihm behauptete Verbindung zum rechtsterroristischen Netzwerk NSU, um die Bedrohung besonders real wirken zu lassen.
Die Frage, wie der Angeklagte an die sensiblen Daten gelangen konnte, bleibt offen. Auf den Stufen vor dem Eingang zu Gebäude C stehen Seda Bajayildiz und Janine Wissler zusammen und geben eine gemeinsame Presseerklärung.
Also von diesem Urteil geht auf jeden Fall eine wichtige Signalwirkung für all diejenigen in diesem Land aus, die Hass und Hetze ausgesetzt sind und dass das wirklich harte Konsequenzen haben kann. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich Vertrauen in die Polizei haben kann und dass von der Polizei keine Gefahr für mich und meine Familie ausgeht oder von einzelnen Beamten und dass das mit Nachdruck verfolgt wird.
Wir müssen genau hinschauen auf rechte Netzwerke. Wir müssen genau hinschauen, wo Zusammenhänge sind. Und das erwarten wir natürlich auch. Von daher hat das heute einen Urteilsspruch gegeben. Aber aus unserer Sicht ist die gesamte NSU 2.0 Drohserie nicht abschließend aufgeklärt, weil es zu viele offene Fragen gibt.
Eine im Mai 2023 erschienene Studie eines Teams um den Kriminologen Professor Dr. Tobias Singelnstein stellt fest, dass über 90% der Ermittlungen zu Verdachtsfällen rechtswidriger polizeilicher Gewalt sehr früh von den Staatsanwaltschaften eingestellt werden. Nur 2% der Fälle werden tatsächlich angeklagt. Zu diesen 2% gehören die Frankfurter PolizistInnen der rechten Chatgruppe Idiotentreff. Unter ihnen auch der Polizist S. Ihnen wurde unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Doch im März 2023 entscheidet das Frankfurter Landgericht, den Prozess nicht zu eröffnen. Die geschlossene Chatgruppe stelle keine Öffentlichkeit dar. Viele der Inhalte seien satirisch gemeint und daher von der Kunstfreiheit gedeckt. Daraufhin veröffentlicht Jan Böhmermann in Zusammenarbeit mit der Initiative Frag den Staat den kompletten Chatverlauf online unter idiotentreff.chat. Es sind extrem rassistische, behindertenfeindliche, antisemitische, hitlerverherrlichende und sexistische Bilder und Texte. Gerade entscheidet das Oberlandesgericht Frankfurt über die Revision. Es bleibt also offen, ob es doch noch zum Verfahren gegen die PolizistInnen kommen wird. Wiederholt sich die Geschichte? Und sind Gerichte in der Lage, sich gegen rechte AkteurInnen, die unsere Demokratie bedrohen, zur Wehr zu setzen? Mit diesen Fragen bin ich in meiner Recherche gestartet, habe die drei Prozesse in Frankfurt am Main verfolgt. Ich glaube nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Dafür sind die Ausgangslagen von vor 100 Jahren und heute zu unterschiedlich. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass rechtsextreme Straftaten nicht im luftleeren Raum passieren und die These, hier seien Einzeltäter am Werk, fragwürdig erscheint. Ja, der Rechtsstaat hat Instrumentarien, sich gegen Demokratiefeinde zu wehren. Und mein Eindruck ist auch, dass seit der Ermordung des Politikers Walter Lübcke die Gefahr durch Rechtsextremismus zunehmend ernster genommen wird. Aber die Verfahren sind komplex. Der Anspruch auf universelle Gerechtigkeit oftmals zu hoch. Und die Urteile lassen oft viele wichtige Fragen unbeantwortet.
Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
Tag. Im Oktober 2022 feiert ein Theaterstück in Frankfurt am Main Premiere. Unser Theaterstück. Ich habe schon am Anfang erzählt, eigentlich bin ich Theaterregisseurin und Autorin. Also habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen Fabiola Eidloth und Julia Just ein Stück entwickelt. Werwolf-Kommandos heißt es. Es behandelt den Gerichtsprozess um den Mord an Walter Lübcke, den Angriff auf Ahmed I. und das Verfahren gegen den Soldaten Franco A. Gerade ist die Aufführung zu Ende gegangen. Auf der gesamten Bühnenfläche sind die Blätter unserer Prozessmitschriften verteilt. Die ZuschauerInnen stehen auf, aber statt zu gehen, bleiben viele auf der Bühnenfläche stehen. Ich sehe den Vorsitzenden Richter Christoph Koller aus dem Franco A-Prozess im Gespräch mit der Anwältin Seda Bajayildiz und einer Zuschauerin. Die JournalistInnen, die zum Hannibal-Netzwerk und Franco A recherchiert haben, stehen zusammen mit einigen Frankfurter Studierenden. Und eine Richterin vom Frankfurter Amtsgericht diskutiert angeregt mit BürgerInnen der Stadt. Ich sehe NebenklageanwältInnen und GerichtsreporterInnen. Und mir wird klar, es gibt viele, die für Freiheit und unseren Rechtsstaat kämpfen, denen die Demokratie nicht egal ist, die genau hinschauen, alle auf ihre Art.
Ich sehe von hier schon so unfassbar viele Menschen.
Anfang 2024 gehen dann Hunderttausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Auch das ist ein Zeichen der Hoffnung, dass unsere Gesellschaft wehrhafter ist, als es manchmal scheint.
Nie wieder ist jetzt.
Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 4. Hunde, die bellen. Es sprachen Name Alai und David Formweg. Ton und Technik Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Assistenz Levin Schwarzkopf. Regie Eva Soloch. Redaktion Anna Seibt. Besonderer Dank geht an Fabiola Eidloth, Julia Just, Jan Deck und Antonia Zeich. Produktion Deutschlandfunk 2024. Im Dezember 2022 wird ein Mann von PolizeibeamtInnen aus seinem Haus im Frankfurter Westend geführt, nur wenige Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Heinrich dem 13. Prinz Reuß wird vorgeworfen, gemeinsam mit über 50 weiteren Personen, darunter auch eine ehemalige AfD-Parlamentarierin, geplant zu haben, den Bundestag zu stürmen und den demokratischen Staat zu stürzen. Unter den Verdächtigen viele selbsternannte ReichsbürgerInnen und ein Polizist und ein ehemaliger Bundeswehrsoldat. Gegen 9 der mutmaßlichen VerschwörerInnen hat der Prozess am 29. April 2024 in Stuttgart am Oberlandesgericht begonnen. Im Juli startet in München ein Prozess gegen weitere Angeklagte. Doch im Mittelpunkt steht wieder einmal das Frankfurter Oberlandesgericht. Hier stehen ab Mai 2024 die mutmaßlichen DrahtzieherInnen um Prinz Royce vor Gericht. Es ist mal wieder ein historischer Prozess.